Okay.
Hallo.
Dieser Vortrag ist von Gordon Savage. Er hat viele beeindruckende Projekte geleitet. Sie werden über künstlerische Forschung sprechen, über die Redaturierung von Zugvögeln. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für die Einführung und schönen guten Morgen. Danke, dass ihr so früh hierher gekommen seid. Mein Name ist Felix Stalder. Hallo, mein Name ist Gordon Savicic. Und wir sind Teil eines künstlerischen Forschungsprojekts, das heißt Latent Spaces an der Züricher Kunstuniversität. Und das größere Framework, der Kontext dazu, ist Ambiguität von Daten, die immer existiert, auch wenn die Daten numerisch präzise sind. Und als Ambiguität wird häufig als schlechte Sache betrachtet. Es gibt jede Menge Techniken, Glättungen, die auch Entfernung von Outliern, alle Dinge sollen helfen, Ambiguität zu reduzieren. Aber wir sehen Ambiguität als etwas Positives. Es öffnet den Raum für Diskussionen und verschiedene Bedeutungen und die Konsequenzen dieser Bedeutungen, wie wir mit den Daten und der Welt umgehen. Wir haben uns die öffentlich verfügbaren Daten von wilden Tieren angeschaut und von den Technologien, die in diesem Projekt auch benutzt werden. Und wir sind interessiert daran, was bedeutet das eigentlich, ein wildes Tier zu sein? Und was können wir lernen für die Rolle von Technologie als Unterstützung statt Zerstörung für die Natur? Wir sind für dieses Renaturierungsprojekt selbst nicht verantwortlich, aber wir arbeiten recht eng zusammen mit Biologen als Künstler und Medienforscher. Eines der Tiere, für die es sehr viele Daten gibt, ist der Waldrapp. Es ist ein 1,4 Kilogramm schwerer Vogel, etwa 1,3 Meter große Spannweite, und er kann bis zu 30 Jahre alt werden. Relativ großer Vogel, es ist ein Zugvogel, hat migriert im Sommer und verbringt seine Zeit in den nördlichen Ausläufern der Alpen, also in Schweiz, Österreich, und im Winter verbringt es dann in den wärmeren Bereichen im mediterranen Bereich. Und was man hier sehen kann, ist eine Zeichnung. Jahrzehntelang hat man diesen Vogel nur aus dieser Zeichnung gekannt. Er ist 1621 ausgestorben in Europa, und 1977 wurde es auf die Liste der kritisch gefährdeten Vögel global, denn es gab nur noch etwa 1700 Vögel, die übrig waren. Und es gab ein Renaturierungsprojekt, das 2013 von einem Biologen gestartet wurde. Und es ist der Versuch, eine lokale Ausrottung rückgängig zu machen. Und die Renaturierung ist jetzt, da geht es jetzt nicht nur darum, die Tür des Käfigs zu öffnen und das Tier wieder freizulassen, sondern auch Bedingungen zu schaffen, die es dem Vogel ermöglichen, wieder wild zu werden in einer Region, in der es für etwa 400 Jahre eben nicht wild existiert hat. Also was muss man dafür tun, um so ein Tier wieder wild zu machen? Was braucht man dafür? Also es gibt Technologie, die wir auf den Vogel selbst aufbringen, darüber reden wir gleich, aber wir haben festgestellt, dass die Technologie auf dem Vogel nur ein sehr kleiner Teil einer übermenschlichen Infrastruktur, die nötig wird, um den Vogel wieder zu renaturieren. Und um diese riesengroße Infrastruktur als Überblick zu zeigen, haben wir eine Karte erstellt. Ich werde jetzt einmal grob über die Karte drüber gehen und dann zoomen wir auf Einzelbereiche rein. Es gibt vier Quadranten. Rechts sieht man die technologischen Elemente. Links oben sieht man die sozialen Elemente, also wie die Öffentlichkeit auch involviert ist. Unten links seht ihr die ökologischen Elemente. Also diese, es gibt zusammenhängende Bereiche, in denen der Vogel lebt, und rechts unten die institutionellen die Elemente, die die Bedeutung und erzeugen und die auch diese Infrastruktur finanzieren. Und in der Mitte sieht man die Zusammenhänge zwischen dieser Elemente. Es gibt auch drei Skalen. Ganz oben sieht man die zeitliche Skala, die örtliche Skala, also von tausende Kilometer planetares Skala bis auf Hundertstel Millimeter in Schritten von Hundertern. Und in dem Diagramm seht ihr es auch nochmal, aber hier in Bezug auf die örtliche Skala. Links sehen wir die Geldskala, also die monetäre Skala, denn wir leben in einer Welt, in der alles einen Preis hat. Aber nicht alle diese Werte ergeben unbedingt Sinn, aber unsere Gesellschaft braucht eben monetäre Werte. Es muss quantifizierbar sein im Sinne von Geld. Ein toter Vogel muss also einen gewissen Geldwert haben. Es ist unterschiedliche Möglichkeiten, wie man zu einem Wert kommen kann, aber wir müssen eben dem toten Vogel einen gewissen Geldwert zuweisen. Unten gibt es eine Zeitskala, die ist aufgeteilt in drei verschiedene Kategorien. Geologische Zeit, das geht mit dem genetischen Zeitalter des Vogels los, das ist etwa 1 Million Jahre alt, viel älter als die Menschheit. Und dann geht es runter zum biologischen Zeitalter, also die gelebte Zeit, und dann bis auf atomare Zeitskalen, bis auf Nanosekunden, die für das GPS notwendig sind, die uns ermöglichen, die Daten zu erzeugen, die wir für das Projekt brauchen. Und alle diese Skalen, die müssen zusammenarbeiten, damit dieses Projekt stabilisiert. Die Renaturierung ist 2013 losgegangen, das habe ich schon erwähnt, nach etwa 11 Jahren Vorbereitung, Vorläuferstudien und Geld einwerben. Und es soll, wenn es wie geplant läuft, 2028 enden, aber wenig Dinge gehen wie geplant in diesem Feld. Es braucht 357 wieder renaturierte Vögel, um diese Population erhalten zu können, um genug genetische Diversität zu haben und so weiter. Und danach wird die Infrastruktur reduziert, aber wir werden wahrscheinlich nie wieder völlig verschwinden können. Und wir kommen auch nachher wieder zurück zu dem Punkt, was bedeutet es eigentlich, die Natur sich selbst zu überlassen. Wir bekommen diese Frage ganz häufig: Warum können wir die Natur nicht einfach in Ruhe lassen? Warum kann die Natur das nicht einfach in Ruhe gelassen werden? Und wir haben das gestern gehört in Bezug auf Klimaveränderungen. Wieso können wir die Natur nicht einfach in Ruhe lassen? Und die offensichtlichste Antwort ist, naja, das machen wir halt einfach nicht. Also wir interagieren ständig mit der Natur in sehr großen Arten. Und die Auslöschungsrate beträgt 1000 bis 10.000 Mal das, was die natürliche Auslöschungsrate wäre. Also wir sind da ganz heftig am Einwirken. Und die Antwort ist, warum machen wir das nicht? Na, weil wir es nicht tun. Und die Frage ist jetzt eher, können wir nicht einigen Schaden, den wir anrichten, reduzieren? Und der zweite Grund ist Klimawandel. Nichts wird vom Klimawandel in Ruhe gelassen. Die Klimazonen bewegen sich gen Norden mit der Geschwindigkeit von etwa 400 Kilometer pro Jahr. Das sind etwa anderthalb Meter pro Tag, 400 Meter. Und da muss also sich jede Art 1,5 Meter jeden Tag bewegen, um einfach in Ruhe gelassen zu werden. Und das ist offensichtlich schwierig. Also Klimawandel werden wir sehen, beeindruckt dieses Projekt jetzt schon. Es gibt keine Baseline, keinen natürlichen Level, zu dem wir zurückkommen können, in dem wir die Natur in Ruhe lassen können. Wir müssen intervenieren auf irgendeine Art und Weise.
Ich werde über einige technische Aspekte sprechen, die wir während unserer Forschung entdeckt haben. Und einer der Gründe ist, dass wir haben die Herausforderung von Migration, also die Vögel haben eine natürliche Tendenz zu migrieren, aber wohin und von wo? Das ist etwas, was die Vögel von sich selber lernen, von ihren Eltern. Aber da diese Vögel halt keine Eltern haben mit Flugerfahrung, also mit Erfahrung von für welche Routen, mussten die Vögel halt erst, musste ihnen erst beigebracht werden, wo sie hinfliegen sollen. Und wir mussten dann brauchbare Orte finden, wo die Zugvögel hinfliegen konnten. Und es gab auch eine sehr intensive Phase, wo die Vögel an die Menschen gewöhnt und gebunden werden sollten, sodass eine Beziehung zwischen den Menschen und den Vögeln entstanden ist, so, und auch, dass die Vögel die Ziehmütter besser kennengelernt haben. Und diese Vögel folgen jetzt diesen beiden Ziehmüttern, und dieser Prozess ist dann wird durchgeführt, sodass sie dann am Ende auch selbstständig ihre Flugrouten fliegen können, und sie bekommen dann, wenn es soweit ist, auch einen Tracker implantiert. Und das Gewicht des Trackers ist etwa 1-2% des Gesamtkörpergewichts des Vogels. In wissenschaftlicher Hinsicht ist das ein akzeptabler Anteil. Aber die Aerodynamik dieser Vögel ist doch recht stark beeinträchtigt durch diese Tracker. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir dann die Flugmuster in einem Windkanal oder Windtunnel getestet mit diesen Trackern, um zu verstehen, wie die Tracker die Flugbewegung beeinflussen. Und wir haben dann Optimierungen vorgenommen, um herauszufinden, wie die Vögel dann bei einem Windkanal mit 45 Stundenkilometern Gegenwind fliegen. Und der Windkanal ist auch Open Source. Es gab letztes Jahr eine Publikation dazu. Also es war relativ günstig, so dass jeder eigentlich seinen eigenen Windkanal bauen kann. Und das ist auch eine recht interessante Sache zu machen. Um auf den Tracker zurückzukommen, also dieses Gerät verwendet eine Software, die heißt OniTrack, und es benutzt GSM, und es hat ein Solarpanel und eine Batterie. Es gibt keine externe Antenne, und das, weil es halt auch ein Problem ist für die Aerodynamik. Und der Tracker muss für extreme Bedingungen ausgelegt sein, also viel Wasser, direkte Sonneneinwirkungen. Also die Vögel sind halt viel mehr robust als das Tracking-Device. Also der Tracker. Wenn wir uns den Datenfluss anschauen, also das Tracking-Gerät lädt seine Koordinaten hoch an den zu einem Server, also die haben wir nach Litauen geschickt und dort werden die Daten dann weitergesendet zu einem Repository gesendet, das vom Max-Planck-Institut verwaltet wird. Wir haben etwa 8000 Studien, die gesammelt werden, für die Daten gesammelt werden. Und wir haben sehr viel Daten durch diese ganzen Studien. Das Wichtige an diesem Projekt ist, dass es etwa 13 Millionen Datenpunkte gibt und etwa 80% der Tiere tragen einen Tracker. Und dieses Projekt hat auch ein Webinterface, sodass die Daten öffentlich eingesehen werden können. Es gibt auch eine Datenvisualisierung für die Allgemeinheit, also für die allgemeine Öffentlichkeit. Also wir haben jetzt hier die Animal Tracker App, die nahezu Realzeit oder Echtzeit Daten zeigt. Und wir wollten die Aktivität innerhalb dieser App uns anschauen. Und natürlich ist das Benutzerinterface etwas schwierig zu benutzen. Und wir haben uns dann programmatisch angeschaut, okay, wie funktioniert die App, welche Daten werden da gesendet, und haben dafür Man-in-the-Middle-Proxy verwendet. Und wir haben die Netzwerkdaten uns angeschaut. Und wir haben dann einige API-Endpunkte gefunden, sodass wir dann ja gesehen haben, welche Daten gespeichert werden. Und wir haben dann die die Leute, die Nutzer können dann die HTML-Reports auch sehen. Und wir haben dann gesehen, dass der Waldrapp tatsächlich der Vogel ist, der am meisten in diesem Datenset vertreten ist, also der am meisten getrackt wird. Um noch ein paar Zahlen zu nennen, es gibt etwa 7500 Tiere, die getrackt werden. Und diese Tiere haben einen Zeitstempel, der vor relativ kurzer Zeit war. Also die Daten sind sehr aktuell. Was wir sehr interessant fanden, war, dass es nicht nur darum geht, die Vögel zu tracken, sondern auch die Interaktion mit der Öffentlichkeit, die diese Infrastruktur produziert. Und wie ich bereits gesagt habe, durch das Abrufen der Daten oder das Herunterziehen der Daten konnten wir dann auch Fotos bekommen. Also einige Fotos sind halt super professionell, wie man jetzt hier sehen kann, die dann den perfekten Moment darstellen von einem. Aber man sieht eben auch Bilder, wo es Schwierigkeiten gab, das aufgenommene Bild vernünftig zu übertragen und zu hinterlegen. Und einige Aufnahmen sind auch durch Ferngläser. Einige sind auch Selfies. Und manchmal sind es auch einfach nur Screenshots von einem Telefon oder auch Aufnahmen von einer Zeitung. Das sieht etwas chaotisch aus, aber es ermöglicht Menschen eben auch, an diesem Projekt teilzunehmen. Es geht also nicht unbedingt darum, die richtige Technologie für das perfekte Foto zu haben, sondern es geht eben darum, dass viele Leute leicht mitmachen können. Und es gibt auch einige Glitches. Also zum Beispiel jetzt hier hatten wir jetzt, also dieser Vogel bewegt sich nicht mehr, weil er in diesem schwarzen Container feststeckt. Aber das Ding ist natürlich, okay, da ist eigentlich gar kein Vogel. Die Leute denken halt, dass der GPS-Sender auf jeden Fall auch auf die Position des Vogels hinweist.
Also was gemacht wurde, abgesehen von Verschwörungstheorien zu befeuern mit diesen Daten. Die Standardidee ist, diese Daten auf eine Karte zu plotten. Und was wir hier gemacht haben, wir haben den Enea-Vogel genommen mit dem Ring. Von all den Daten aus dem Jahr 21 haben ihn 6600 Kilometer fliegen lassen und haben dann die Strecke kreiert. Oben könnt ihr die Region neben dem See Konstanz sehen und unten ist die Toskana. Damit können wir den Vogel sehen, wie er durch eine natürliche Landschaft fliegt und sich bewegt. Und mit der Animal Tracker App können wir das also sehen, wie er sich bewegt. Aber das ist eine zweiseitige Angelegenheit. Es ist nicht nur so, dass wir die Vögel anschauen, sondern die Vögel schauen sich auch die Infrastruktur an, durch die sie durchfliegen. Manche von unseren Trackern und Geräten sind einfach aus unserem Netzwerk verschwunden. Und das lag daran, dass die Schweiz einfach mal das GSM-Netzwerk abgestellt hat, Anfang 2023. Also der gute alte Vogel mit dem guten alten Tracker wurde dann nicht mehr gefunden. Und GSM wurde also als veraltet angesehen und deswegen ausgeschaltet. Aber sporadisch gab es Ausfälle, wahrscheinlich für sehr sporadische Gründe. Da waren teilweise Antennen drangelassen. Und dann könnt ihr nun also sehen, wie der Vogel beim Tracken mit den Antennen noch genutzt wurde. Und das war zufällig, um wirklich zu gucken, wo der Vogel war. Und diese Daten haben dann so eine Art verfallende Infrastruktur ausgespuckt. Der Vogel hat aber die Infrastruktur für uns dann auf eine Karte gezeichnet. Aber nun, lass uns weggehen von diesem ganz speziellen Fall und ein bisschen mehr über die Rolle von Technologie sprechen als Unterstützungsmechanismus. Nun, wo der Planet im Grunde am Ende der Fahnenstange ist. Wie können wir das zur Unterstützung nutzen? Technologie ist nicht unbedingt immer die Lösung. Es hat eine bestimmte Rolle. Da sind so viele unterschiedliche Akteuren, die in großen Netzwerken wichtig sind. Und wichtig ist nicht unbedingt die Technologie in sich, sondern wie die Technologie die unterschiedlichen Akteure zusammenbindet und die Netzwerke unterstützt. Und um das aufzunehmen, müssen wir uns den Big Tech-Narrativen zuwenden. Neue Technologien können hilfreich sein und man muss sie auch richtig benennen. Diese könnte man vielleicht mondän nennen. Die ist also menschensmart, aber nicht oder intelligent, aber es hat nichts mit Artificial Intelligence oder künstlicher Intelligenz zu tun. Es geht hier nicht darum, den tollsten, letzten technologischen Schmiss zu haben, sondern es geht darum zu sehen, was die Technologie auf Dauer leisten kann. Es geht um Sparsamkeit. Das heißt, wenn ihr einmal den Tracker auf das Tier angebracht habt, auf dem Tier angebracht habt, dann ist es sehr schwer, das Tier wieder einzufangen. Und darum geht es hier auch um langzeitige Kostenfaktoren. Aber naja, also der Tracker kostet halt 1.200 Euro und den muss man dann irgendwie einplanen in seinen Finanzplan. Das sind dann monatlich bestimmte Summen und die läppern sich über die Zeit, die summieren sich auf. Und es kommt auch darauf an, wo der Vogel fliegt offensichtlich. Wenn er in einer sehr, sehr teuren Roaming-Region fliegt, dann wird es halt teurer. Also Stabilität und Zuverlässigkeit können auch außerhalb des Projektes, also von Dingen außerhalb des Projektes beeinflusst werden. Wenn ihr zum Beispiel in einer größeren technologischen Umgebung eingebettet seid, und das seht ihr in diesem Fall, ja, es gibt auf lange Zeit dann eine Dependenz, die vielleicht ungewünscht ist. Eine Sache von den Waldrapp-Technologien, die wir hier nutzen, ist 150 Jahre alt. Es ist total uninvasiv, tut dem Vogel nicht weh, hat kaum Maintenance-Kosten. Und diese Nummer, die wir da sehen, ist zusätzliche Information auf dem Ring selbst und weist auch auf eine Online-Datenbank hin für Wasserdaten, Wasserbereiche. Also, wenn die Fotos von den Vögeln zu haben sind, dann kann man reinzoomen und diese Nummer tatsächlich auf dem Ring auch lesen. Das ist ein Vorteil. Man kann sich allerdings auch einfach vorstellen, wie man das missbrauchen kann. Die Ziele des Projektes.
The tracking of these animals, it allows to see them also as individuals and you can relate to them. So it creates an affect and empathy for the people who are like following
them. War nicht nur, dass die Vögel wieder bonden können und ihren Vögelmüttern hinterherfliegen können, sondern auch, dass die Menschen einen Bezug zu diesen Vögeln entwickeln.
Windowsill this year at the Harley-Davidson Center near the Zurich Airport.
Dieses Jahr in Zürich, im Harley-Davidson Center, haben sie ein Nest gefunden und haben da eine Kamera aufgestellt. schaut nicht auf die Fensterspiegelung, es geht hier um das daneben. Also Hashtag, das Verfolgen von Animals im negativen Sinne, also Stalking, ist hier ein Thema. Es ist allerdings wichtig, dass immer jemand da ist, sogenannte Bird Manager, also
Dieser Graph zeigt die Abflugdaten für die Herbstmigration der Vögel. Die kann man statistisch ermitteln. Da kann man das Datum festlegen, wann die Herbstmigration gestartet ist. Und das hat sich geändert innerhalb der letzten 10 Jahre, über einen Monat später. Und der Grund ist wahrscheinlich Klimawandel, denn die Vögel haben nicht genug Aufwind, um über die Alpen zu kommen. Das heißt, für dieses Projekt mussten wir die Migrationsroute ändern. Sie fliegen jetzt nicht mehr über die Alpen, sondern südlich in Spanien. Also um uns nochmal auf die mondäne Technologie zu konzentrieren, man sieht relativ leicht, dass Technologie und Natur ein Kontinuum sind. Das haben wir gestern schon gehört in dem Talk über Climate Engineering. Es gibt keine Trennung zwischen Technologie und Natur. Also natürlich wird Technologie aus natürlichen Materialien hergestellt. Wir wissen, das ist relativ destruktiv, das wissen wir. Es ist ein destruktiver Prozess, hat negativen Einfluss auf die Natur im Großen und Ganzen. Aber in Krisenzeiten brauchen wir das auch. Was wir hier auf dem Bild sehen, ist, dass die Biologen die Nester der wilden Vögel reinigen, hauptsächlich reinigen von Plastik, die in dieser Gegend sind. Also wenn man sich da umschaut, es ist zwar relativ sauber, auch was Plastik angeht, aber es schadet den Vögeln trotzdem. Und wir können das im Zeitalter des Klimawandels und der schnellen Änderung von Ökosystemen nicht einfach in Ruhe lassen. Wir sind in einem größeren planetaren Kontext und müssen wir jetzt eben lokal als auch global handeln. Und diese Pflegetechnologie, die ist mehr ein kurzfristiger als ein langfristiger Lösung. Wir müssen so ein Stück weit uns von der Technologie lösen, von der Idee lösen, dass Technologie Kontrolle bedeutet. Das liegt ein Stück weit im Kern unserer kybernetischen Welt. Also die Kybernetik ist Kontrolle und Kommunikation, aber diese Idee, Technologie als Kontrolle zu benutzen, um die Natur zu kontrollieren, erzeugt alle möglichen Probleme. Da haben wir gestern schon drüber gehört und werden wir auch weiter drüber hören. Und das erzeugt so ein Stück weit auch diese Fantasie der Allmächtigkeit. Und wir müssen uns in die gegengesetzte Richtung bewegen. Wir müssen uns die Grenzen von Kontrolle klar machen und sollten da auch mit Respekt und mit Bescheidenheit handeln. Das betrifft Menschen und Nichtmenschen, aber nie in dem Sinn, dass jeder machen kann, was er will, dass er sich da autonom verhalten kann, sondern die Freiheitsgrade sind. Wir müssen uns in diese Systeme hier mit einbauen, dass wir die Möglichkeit haben, glückliche Überraschungen zu sehen. Überraschungen müssen etwas Positives werden. Also es geht nicht um den Verlust von Kontrolle. Und so ein Projekt und die Technologie, die da benutzt werden, da geht es gar nicht darum, das nach oben zu skalieren, nicht global zu skalieren, sondern eben die richtigen Bedingungen zu erzeugen, nach unten zu skalieren. Um da abzuschließen, noch ein paar Referenzen zu der Webseite, die ihr hier unten seht. Ihr seht da auch die Karte und es gibt auch Audiotouren durch die Karte. Und ihr könnt es aber auch, und wir empfehlen euch das auch sehr, das Projekt der Biologen genau anzuschauen, direkt anzuschauen. Wir haben auch ein paar Ausdrucke dieser Karte. Es gibt eine PDF auf der Webseite, aber wir haben auch ein paar Ausdrucke hier. Die haben wir jetzt natürlich im Hotel vergessen, aber wir werden sie morgen wieder mitbringen und dann könnt ihr euch so einen Ausdruck abholen. Danke.
Die Frage, Moderator. Okay, die Leute stehen schon. Also ich habe auch eine Frage. Wenn ihr kurz die Mütter oder Eltern von den Vögeln zeigen, sind sie wirklich den ganzen Weg von Italien bis nach Innsbruck oder München geflogen? So, wie viele Kilometer sind sie geflogen?
Am Anfang, da mussten sie noch runterfliegen. Denn sobald die einmal da sind, merken sie sich, woher sie kommen, und nächstes Jahr merken sie sich auch, auch, wo sie hin müssen. Das ist also nur einmalig. Aber bei den ursprünglichen, bei der ursprünglichen Route waren es etwa 800 Kilometer. Bei der neuen Route, jetzt, wo man um die Alpen vermeiden muss, weil man nicht mehr drüber fliegen kann über die Alpen, weil sie zu spät losfliegen, sind es 2300 Kilometer. Das braucht etwa einen Monat oder 6 Wochen. Die Vögel sind alleine viel schneller, aber das Flugzeug, das ist viel langsamer. Das heißt, man muss den Vögeln beibringen, wie man langsam fliegen kann. Es ist das Ziel dieser Südmigration wird wie in einem EEPROM dauerhaft gespeichert. Die finden dann auch den Weg ohne Hilfe jederzeit wieder zurück.
Erste Frage. Vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Was, also ihr sagt ja, man sollte die technische Route sollte man halt nicht so nehmen. Also jetzt ein AirTag ist jetzt wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Was ist eure Empfehlung, was man nutzen sollte? Also inwieweit soll man sie in Ruhe lassen? Sollte man eher versuchen, nicht invasiv das Tracking zu betreiben mit Fotos etc.?
Es gibt unterschiedliche Niveaus von Nachverfolgung. Die Biologen, die schauen da sehr genau, wo die Vögel sind und kümmern sich darum und bringen ihnen Dinge bei, all diese Dinge. Und die lernen natürlich auch sehr viel über dieses Tracking, diese Nachverfolgung. Und der andere Teil ist, dass wir in der öffentlichen Vorstellung auch einen Platz brauchen für wilde Tiere. Die meisten von uns, die in Städten leben, in sehr dicht besiedelten Gegenden, da ist es eine Überraschung, wenn wir wilden Tieren begegnen. Und das ermöglicht also diese Form von Tracking, aber eben auch die zu entdecken und zu sehen und andere Geschichten zu erzählen. Das ist also weder ein Tier, das ein Haustier ist, das komplett kontrolliert ist, oder ein Tier, das komplett in der Wildheit lebt. Es ist ein Individuum, wo man dann eine Geschichte erzählen kann. Das hatte einen Unfall, 2 Kinder, man hat ein Gefühl dafür. Das ist ein volles Wesen, nicht nur ein zufälliges Ding, was da vorbeiläuft.
Hallo. Habt ihr darüber nachgedacht, ein eigenes Tracking-Gerät zu entwickeln und das Open Source zu machen?
Nein, das haben wir nicht. Da haben wir nicht drüber nachgedacht, denn also auch wegen Zeitmangel. Aber wir haben die Hersteller gefragt, ob die das Design Open Source veröffentlichen würden. Aber es war ein sehr deutliches Nein. Deren Hintergrund ist, das sind keine Ornithologen, Wissenschaftler, aber sie hatten kein Interesse daran, ihre Technik zu veröffentlichen.
Frage vom Signal Angel. 2 Fragen aus dem Internet. War es ein Problem, dass das Leitflugzeug auch Geräusche gemacht hat beim Fliegen?
Ja, das war auch Teil des Trainings mit den Vögeln. Also mit den jungen Vögeln hat man die daran gewöhnt, dass das Flugzeug Geräusche macht. Da hat man also kleine Flüge gemacht in der Nähe der Brutplätze, bevor man dann auf die langen Migrationsrouten startet.
Beeinflusst die Dürre in Spanien auch diese Migrationsmuster?
Momentan tut es das nicht, denn sie verbringen da nicht viel Zeit mit Essen und Picken, Würmer picken während der Migration. Und an dem Ziel in Andalusien gibt es auch ein anderes Renaturierungsprojekt, das einige grundlegende Pflegetätigkeiten ausführt, aber momentan scheint das kein Problem zu sein. Das Hauptproblem ist wirklich, dass wenn sie zu spät abheben in Nordeuropa, dann reichen die Aufwinde über die Alpen nicht mehr. Das ist das Hauptproblem.
Vielen Dank für dieses interessante Projekt. Ich möchte gerne nach den Leuten fragen und ich vermute mal, dass es viele Menschen mit vielen verschiedenen Disziplinen gibt, also viele Leute mit verschiedenen Kompetenzen. Habt ihr Beispiele oder Erfahrungen, wie man diese vielen verschiedenen Menschen zusammenbringt und was gut funktioniert hat dabei?
Ja.
Wir beobachten das Netzwerk nur, wir bauen das nicht auf, wir sind da nicht die Biologen, da kann ich zugegebenermaßen nicht viel Spezifisches sagen.
Letzte Frage. Ist es möglich, die Tracker nach einigen Jahren wieder zurückzubekommen?
Das ist tatsächlich schwierig, die wieder einzusammeln, also an den lebendigen, also wenn die Vögel sterben, dann ist es einfacher, aber umso länger die Vögel sich in der Wildnis bewegen, umso mehr Stress erzeugt es, wenn man sie wieder einfängt und es wird zwar dieser Verbindungsprozess zwischen den Pflegern und den Vögeln nie wieder ganz rückgängig gemacht, aber die einzufangen, das ist sehr erzeugt sehr viel Stress und das wollen wir so viel wie möglich vermeiden. Also es wird nicht wieder eingesammelt. Die fliegen dann mit kaputten Trackern manchmal durch die Gegend, die nichts mehr senden.
Vielen Dank. Applaus.